ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Und ich bin Kai Küstner, auch im ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Heute ist jedenfalls Freitag, der 19. September. Und wir zeichnen diesen Podcast um 11.45 Uhr auf.
Wir gucken auf eine besondere Woche für Donald Trump. Ihm ist die große Ehre zuteil geworden, zum zweiten Mal einen Staatsbesuch im englischen Königreich machen zu dürfen. Üblicherweise bekommt ein Staatsoberhaupt nur einmal diese Gelegenheit. Aber was ist schon üblich bei Donald Trump? Die britische Regierung möchte offenbar nichts unversucht lassen, den Kontakt zu dem US-Präsidenten besonders zu pflegen. Deshalb hat der britische Premier Keir Starmer vor einigen Monaten Donald Trump zum zweiten Mal zum Staatsbesuch eingeladen. Das hat Trump gut gefallen. Bei seinem ersten Mal 2019, also bei dem ersten Staatsbesuch, da war noch Queen Elizabeth die Gastgeberin und jetzt war es ihr Sohn König Charles. Und König Charles hat in seiner Rede beim Staatsbankett für Donald Trump versucht, eben diesen auf der Seite der westlichen Länder zu halten, auch auf der Seite der Ukraine. König Charles sagte, in zwei Weltkriegen habe man Seite an Seite gekämpft, um die Mächte der Tyrannei zu besiegen.
In two world wars we fought together to defeat the forces of tyranny. Today, as tyranny once again threatens Europe, we and our allies stand together in support of Ukraine to deter aggression and secure peace.
Heute, so König Charles wörtlich, da die Tyrannei wieder Europa bedrohe, stehen wir und unsere Alliierten zusammen, um die Ukraine zu unterstützen, die Aggression abzuwehren und den Frieden zu sichern. Und auf den Bildern vom Staatsbankett ist zu sehen, wie Donald Trump neben König Charles sitzt und auch, ich meine, ein leichtes Nicken andeutet. Und auf der gemeinsamen Pressekonferenz von Donald Trump dann mit dem britischen Premierminister Keir Starmer an diesem Donnerstag, da ließ der amerikanische Präsident durchblicken, er ist durchaus genervt vom russischen Machthaber Putin. Trump sagte, er habe gehofft, es wäre ein leichtes, den Krieg gegen die Ukraine zu lösen, wegen seiner Beziehung zu Präsident Putin.
The one that I thought would be easiest would be because of my relationship with President Putin, but he's let me down. He's really let me down.
Aber er hat mich hängen gelassen, er hat mich wirklich hängen gelassen, so Trump wörtlich bei dieser Pressekonferenz. Was ist von solchen Äußerungen des amerikanischen Präsidenten zu halten? Sollten sie uns Hoffnung geben, dass Trump tatsächlich irgendwann einen anderen Ton mit Putin anschlägt und gegenüber Putin? Das frage ich in dieser Folge Carlo Massala, Professor für internationale Politik an der Bundeswehr-Universität in München.
Ich denke, er hat da wirklich seinen Frust drüber geäußert. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwelche Konsequenzen hat mit Blick auf die amerikanische Position jetzt hinsichtlich Waffenlieferungen, hinsichtlich Sanktionen oder was auch immer.
Außerdem haben wir noch über die russischen Drohnen im polnischen Luftraum gesprochen und auch über das russische Militärmanöver Sapad. Dazu später mehr. Vorher noch, wie üblich, ein Überblick der aktuellen Lage. Wie sieht's da aus, Kai?
Ja, Anna, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat diese Woche seine Truppen an den Frontlinien besucht, den zur Sicherung der Existenz der Ukraine derzeit wichtigsten Frontlinien im Osten des Landes in Donetsk. Das an sich, also dieser Besuch an sich ist schon eine Demonstration der Stärke. Seht her, ich kann da unbehelligt hinreisen und kann mich dort zeigen. Umso mehr gilt das aber, denke ich, für Zelenskys verbale Botschaft. Er hat nämlich von Erfolgen der ukrainischen Truppen berichtet, und zwar vor allem in der Region Dobropilja. Das ist eine Ortschaft, die nordwestlich der Stadt Pokrovsk liegt, über die wir ja hier regelmäßig berichten. Rund 160 Quadratkilometer und zahlreiche Ortschaften seien zurückerobert worden, sagte Zelensky. Und es seien der russischen Seite hohe Verluste zugefügt worden. Es gibt durchaus Militärblogger, die Zweifel anmelden, dass es tatsächlich ein so großes Gebiet insgesamt war. Und was man, denke ich, auch einschränkend anmerken sollte zur Einordnung, ist, dass Russland in den letzten Wochen wenn man sich die Karten genauer ansieht, größere Gebietsgewinne erzielen konnte. Also es ist jetzt nicht so, dass die Ukraine da auf dem Vormarsch wäre. Weiterhin in der Initiative ist Russland. Es gibt Gegenoffensiven, ja, gegen diese russische Offensive. Aber dass die ukrainische Seite da jetzt sozusagen entscheidend Territorium zurückgewinnt und das dann auch halten kann, ob das tatsächlich der Fall ist, das müssen wir abwarten. Aber die russische Seite rückt dort langsam, aber weiter aggressiv vor. Etwas weiter südlich befindet sich ja die eben schon angesprochene und schwer umkämpfte Stadt Pokrowsk, deren Eroberung Putin ja dringend als Propagandaerfolg benötigt. Die Ukraine versucht dort, diese Zange, die Russland um die Stadt gelegt hat, aufzubrechen. Die russische Seite wiederum versucht mit kleineren, zum Teil auch motorisierten Infanterieeinheiten sich vorzuarbeiten, um wirkungsvollen Drohnenangriffen zu entgehen und dann eben Angriffe auf größere Truppenzusammenballungen zu verhindern. Klar ist, dass die Ukraine nicht nur nach innen, also an die eigene Bevölkerung gerichtet, Zuversicht verbreiten muss, sondern auch natürlich als Signal an den Westen, Waffenlieferungen lohnen sich weiter. Es ist keineswegs so, dass Russland die Ukraine da überrollt oder die Ukraine langfristig chancenlos ist. Das zumindest bestätigen uns seriöse Militärexperten ja immer wieder.
Und auch Russlands Machthaber Putin hat versucht, ein Signal der Stärke zu senden. Inwiefern?
Ja, Putin hat diese Woche erklärt, dass sich mehr als 700.000 russische Soldaten an den Frontlinien in der Ukraine befänden. Eine Zahl, die zumindest was die Frontlinien angeht, doch übertrieben sein dürfte. Wenn du mich fragst, denn Putin muss ja eigentlich über Zahlen gar nicht sprechen, ist das der russische Versuch, Stärke oder Übermacht zu demonstrieren? Das ist ja ein gängiges russisches Narrativ, dass es eigentlich unmöglich sei, Russland zu besiegen. Und Putin ist weiterhin davon überzeugt, diesen Abnutzungskrieg gewinnen zu können. Das versucht er militärisch und auch im Informationsraum mit allen Mitteln. Zum Beispiel, um nur dieses eine anzuführen, indem er weiter sucht, einen Keil zwischen Europa und die USA zu treiben. Diesmal war es Außenminister Lavrov, der erneut Andeutungen machte, Russland könne diplomatisch zu Kompromissen bereit sein. Und der im selben Atemzug US-Präsident Trump lobte, dass alles dient, wenn du mich fragst, dem Zweck, US-Sanktionen zu verhindern und ein bisschen Hoffnung aufkeimen zu lassen, dass es vielleicht ja doch ernsthafte Verhandlungen eines Tages geben könnte, ohne dass Russland irgendwie von seinen Kriegszielen abrückt. Mir scheint eher dort das Kalkül zu sein, den Krieg weiterzuführen und parallel irgendwie zu versuchen, zu einer Normalisierung der Beziehungen zu den USA zu kommen. Und über russische Schwächen, siehe Wirtschaft, siehe langsames militärisches Vorankommen, eben hinwegzutäuschen.
Gucken wir nochmal auf die USA. Da haben Sie zum einen natürlich auch sehr ausführlich über den Staatsbesuch von Donald Trump im britischen Königreich berichtet. Aber das Thema, das dort die Schlagzeilen beherrscht, das ist die Ermordung des Trump-Vertrauten und Aktivisten Charlie Kirk.
Ja, jetzt könnte man als Hörerin, als Hörer natürlich zu Recht die Frage stellen, spannendes Thema, weil ein Kampf um die Meinungsfreiheit in den USA tobt. Aber was hat das eigentlich mit Sicherheitspolitik und mit der Ukraine zu tun? Es gibt aus meiner Sicht tatsächlich eine sehr direkte Verbindung. Und zwar hat eine Organisation namens NewsGuard, das ist ein Portal, das sich auf das Entlarven von Falschmeldungen spezialisiert hat, herausgefunden, dass gerade autoritär gelenkte Staaten wie China, wie der Iran und eben Russland das Attentat in den USA für ihre Zwecke auszuschlachten suchen, indem sie jede Menge Falschmeldungen verbreiten. Jedes Staatsmedium so, wie es in seine Fake-Erzählung passt. Im Iran heißt es zum Beispiel, der Mossad, also der israelische Geheimdienst, sei an der Ermordung Kirks beteiligt gewesen, weil der die Angriffe auf iranische Atomanlagen kritisiert hatte. Noch interessanter und breiter gestreut die russische Propaganda. Russische Medien verbreiten nämlich die Erzählung, die Ukraine sei in das Attentat verwickelt, weil Kirk Militärhilfen für Kiew, wie ja viele in der Trump-Bewegung, abgelehnt habe. Die Wirkung, die das erzielen soll, gerade in den USA, ist klar, Verwirrung stiften und die Abneigung gegen Militärhilfen für die Ukraine weiter zu schüren.
Vielen Dank, Kai. Und jetzt freue ich mich, mit einem der besten Erklärer des russischen Kriegs gegen die Ukraine sprechen zu können, mit Carlo Massala, Professor für internationale Politik an der Bundeswehr-Universität in München. Carlo Massala ist selbst auch Host des beliebten Podcasts Sicherheitshalber und heute hier zu Gast im ARD-Hauptstadtstudio. Herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategien, lieber Carlo.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Wir haben zu Beginn der heutigen Folge ein Zitat gehört, unter anderem von Donald Trump. Und zwar hat er das gesagt.
He's let me down. He's really let me down.
Putin hat mich hängen gelassen. Das hat Trump bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem britischen Premier Keir Starmer gesagt. Und er hat damit gemeint, dass es bislang keine wirkliche Bemühung von Putin um einen wie auch immer gearteten Friedensschluss gibt. Was denkst du, wenn du sowas von Trump hörst?
Ich denke, er hat da wirklich seinen Frust drüber geäußert. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwelche Konsequenzen hat mit Blick auf die amerikanische Position jetzt hinsichtlich Waffenlieferungen, hinsichtlich Sanktionen oder was auch immer.
Wenn man jetzt mal auf die Strategie der Europäer guckt, dann habe ich den Eindruck, dass die Strategie ist, die Hoffnung in Trump zu haben, dass er halt jetzt irgendwann wirklich die Nase voll hat von Putin. Oder siehst du noch irgendetwas anderes?
Nein, ich würde sogar noch weitergehen. Die Strategie der Europäer ist es, Trump so lange in Anführungszeichen im Spiel zu halten, bis Trump nicht umhin kommt zu realisieren, dass das jetzt auch sein Krieg ist. Weil bisher ist es ja Bidens Krieg und Zelenskys Krieg, aber es ist nicht Trumps Krieg. Und jetzt kann man natürlich mit Fug und Recht behaupten, nach einem halben Jahr Amtszeit ist es jetzt langsam auch die Zeit, dass Trump realisiert, das ist jetzt mittlerweile auch sein Krieg. Und ich glaube, darauf bauen die Europäer. Dass Trump realisiert oder sein Umfeld realisiert, das ist jetzt auch Trumps Krieg. Und die Unfähigkeit, ihn zu beenden, wird an ihm hängen bleiben. Man kann es nicht mehr Biden oder Zelensky nur in die Schuhe schieben. Das ist, glaube ich, die Strategie der Europäer. Und meines Erachtens ist Trump genau darum bemüht, oder sein Umfeld, man weiß ja nie sozusagen, woher die Ideen kommen, jetzt genau diesen Eindruck zu vermeiden.
Und er versucht ja auch letztendlich immer wieder den Ball ins Feld der Europäer zu spielen. Also er hat jetzt ja bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem britischen Premier Keir Starmer, hat er wieder mit dem Finger auf die EU gezeigt und gesagt, bevor die USA stärkeren Druck auf Russland ausüben, müssten jetzt doch erstmal die Europäer aufhören, von Russland Öl zu kaufen. Da hat Trump ja durchaus einen Punkt.
Trump legt den Finger in die Wunde, das europäische Sanktionsregime eines ist, das sehr viele Lücken hat. Und das ist zum einen, dass einige EU-Staaten noch immer Öl beziehen. Das ist zum anderen, dass wir keine Sekundärsanktionen erheben. Also viele europäische Produkte gehen halt über Kasachstan nach Russland rein. Das europäische Sanktionsregime ist nicht konsequent und ist nicht hart. Und da hat Trump einfach einen Punkt. Und jetzt spielt er halt den Ball in das Feld der Europäer und lässt ihn dort liegen und schaut sich an, nehmen die Europäer den Ball auf, tun sie was oder machen sie nichts. Und es ist eher zu erwarten bei den Forderungen, dass das Europa nicht vollumfänglich machen wird. Und dann kann er natürlich argumentieren, er wäre ja dazu bereit gewesen, aber die Europäer sind dann nicht dazu bereit.
Vor allen Dingen, wenn man auf russisches Öl guckt, dann ist es ja Ungarn und die Slowakei, die einen Großteil ihres Öls weiterhin aus Russland beziehen. Nun könnte man ja sagen, Orbán, der ungarische Ministerpräsident und Donald Trump, die kennen sich ja gut. Und wenn es Donald Trump wirklich ernst wäre, würde der ja seinen Freund Orbán anrufen.
Genau, aber es geht ja noch weiter. Trump hat ja nicht umsonst die NATO aufgefordert, das zu tun. Und jetzt kann man natürlich sagen, wie viele es tun. Trump ist blöd, weil er begreift nicht, die NATO kann ja keine Sanktionen verhängen, sondern nur die EU. Ich glaube aber, dass er die NATO bewusst erwähnt hat, weil wir dann noch die Türkei im Spiel haben. Und die Türkei hat ja keine der Sanktionen irgendwie von Beginn an mitgetragen. Die Türkei bezieht das Öl von Russland. Die Türkei hat sehr viel russisches Geld in ihrem Land liegen. Und ich glaube, da wusste er ganz genau, wenn er sozusagen das in den NATO-Rahmen framet, dann haben wir nicht nur Orbán und Fico, sondern dann haben wir auch Erdogan, die dieser Forderung nicht nachkommen werden.
Also letztendlich dem zu folgen, dann ist in jedem Fall klar, dass die Europäer das im NATO-Rahmen nicht erfüllen können und Trump weiter den Ball im Feld der Europäer lässt.
Genau, ich glaube, das war halt eine bewusste Strategie, weil der Druck ja auf den USA lag, ja auch innenpolitisch von Teilen der Republikanischen Partei, zu sagen, du musst jetzt einfach harte Sanktionen verhängen und die Vorbereitungen im Kongress sind ja schon gemacht worden, das, was Lindsey Graham da macht. Um dem sozusagen zu entkommen, also von sich den Druck wegzunehmen, schiebt er jetzt im Prinzip den Ball den Europäern rüber, wohl wissend, da bin ich relativ überzeugt davon, dass diese Europäer, die ich gerade eben genannt habe, dem nicht nachkommen werden. Und dann kann er sozusagen im Prinzip diese Beschuldigung weiterhin machen, Biden, Zelensky und jetzt die Europäer.
Und du hast ja gerade die Pläne im US-Senat erwähnt. Das ist ja sehr bemerkenswert, dass 85 Senatorinnen und Senatoren hinter diesen Plänen von Lindsey Graham, dem republikanischen Senator, stehen. Und ich habe so den Eindruck, immer wenn ich was darüber lese, dass es auch so ein Hufescharren gibt bei den amerikanischen Senatoren. Also klar, Trump will den Ball bei uns Europäern lassen, aber er kriegt in Maßen, so wie Trump halt Druck bekommt, aber schon auch gibt es einen gewissen Erwartungsdruck in den USA bei den Senatoren.
Ja, absolut. Also es gibt diesen Erwartungsdruck und Lindsey Graham hat halt diese Mehrheit organisiert, hat sozusagen im Prinzip diesen Bill, dieses Gesetz sauber ausgearbeitet, so dass auch Demokraten das mittragen konnten. Und es ist ja interessanterweise auch so, dass die öffentliche Meinung in den USA ja für eine stärkere Ukraine-Unterstützung ist seitens der Vereinigten Staaten von Amerika. Also der Druck ist da bei Trump und dem muss er jetzt halt entgehen, weil er will ihm nicht nachkommen. Also ich meine, wenn er ihm hätte nachkommen wollen, dann hätte er es schon vor 2 Monaten machen können oder vor 3 Monaten oder 4 Monaten. Wir erinnern uns ja alle an die, er hat noch 2 Wochen Zeit, Putin, und dann gibt's was und er hat 50 Tage Zeit und in 2 Wochen, ne? Und da kommt ja nichts. Ich glaube, das ist halt generell, diese Administration ist sanktionsunwillig, weil prioritär, hat J.D. Vance ja in der vergangenen Woche auch sehr deutlich gemacht, prioritär ist, mit Russland wieder ins Geschäft zu kommen. Da haben wir nicht nur sozusagen Exxon, die ja irgendwie verhandeln, ich glaube mit Lukoil, ich bin mir nicht sicher. Putin hat ein entsprechendes Dekret unterzeichnet, dass es jetzt wieder ausländischen Firmen erlaubt, Anteile an russischen Gas- und Öllieferanten zu erwerben. Und ich glaube, das ist sozusagen das, worauf die Trump-Administration hinaus will. Normalisierung der Beziehungen zu Russland, Geschäfte mit Russland machen. J.D. Vance hat ja dann nochmal in dieser Fernsehansprache das alte Wandel-durch-Handel-Prinzip, das wir Deutschen ja sozusagen so erfolgreich die letzten 30 Jahre praktiziert haben mit Russland, nochmal sozusagen sehr stark gelobt. Und ich glaube, der Zug geht in diese Richtung und nicht in die Richtung harte Sanktionierung, um diesen Krieg zu beenden.
Jetzt sprechen wir an dem Freitag vor der großen UN-Generalversammlungswoche miteinander. Da gucken wir dann alle wieder nach New York. Und Rubio, der amerikanische Außenminister, hat ja auch in Aussicht gestellt, dass es eventuell ein Treffen geben könnte von Donald Trump mit Volodymyr Zelensky. Ist das ein Treffen für Fotos, für hübsche Bilder oder wie guckst du da drauf?
Also ich glaube nicht sozusagen, dass bei diesem Treffen irgendwas Substanzielles herauskommen wird, außer vielleicht eine Rhetorik, eine pro-ukrainische Rhetorik, jetzt nachdem sich Trump mal wieder enttäuscht von Putin gezeigt hat. Aber substanziell wird da wenig rauskommen.
Wenn wir auf Putin gucken, dann habe ich so insgesamt den Eindruck, dass er komplett unbeeindruckt ist von dem, was jetzt gerade um ihn rum passiert. Ich glaube, wenn man auf den Sommer schaut und auf die diplomatischen Aktivitäten von Europäern und auch Zelensky und halt Trump im Boot zu halten, das haben die alles vorbeisegeln lassen im Kreml. Putin spielt weiter auf Zeit, oder wie ist dein Blick darauf?
Ja, Putin spielt auf mehreren Ebenen. Er spielt weiter auf Zeit in der Hoffnung, und diese Hoffnung ist ja nicht unrealistisch, der Ermattung und Ermüdung der Staaten, die die Ukraine unterstützen wollen, also vor allen Dingen der Europäer dann. Putin spielt auf Zeit, weil er noch immer der Meinung ist, er kann militärisch diesen Konflikt gewinnen.
Glaubst du das auch?
Also es ist einfach so, was Krieg angeht, kann es sein, dass Situationen entstehen, die sehr schnell, also im Prinzip die Situation dramatisch verändern können. Deswegen fand ich das nicht glücklich von den britischen Geheimdiensten, diese Berechnung, wenn der das so weitermacht, dann braucht er 4 Jahre, bis er den Donbass erobert. Weil wir sehen, wenn es einmal einen Durchbruch an der Front gibt, der wirklich sozusagen ein Durchbruch ist, den gab es ja bisher noch nicht, dann können sich Dinge dramatisch schnell verändern. Deswegen bin ich da sehr zurückhaltend zu sagen, der wird das nicht schaffen. Die Ukraine hat ein Manpower-Problem, das muss man ganz einfach sagen. Die Verteidigung, es ist bewundernswert, wie sie ihre Front verteidigen, aber man muss sagen, dieses ist sehr, sehr ausgedünnt mittlerweile in Teilen. Und deswegen können Entwicklungen passieren, die relativ schnell das militärische Blatt auf den Boden wenden können. So wie es momentan ist, muss man einfach sagen, nein, also er wird das nicht erreichen. Aber das kann in einem Monat oder 2 kann das schon anders sein. Es braucht nur 1, 2 Durchbrüche und dann kann die Situation möglicherweise sich komplett anders darstellen. Also auf der einen Seite gibt er Trump ja immer was. Ich habe das mal Brotkrumen-Theorie genannt. Also er schmeißt Trump, wenn es zu hart wird, schmeißt er ihm immer irgendwas hin, damit Trump dann doch nicht sanktioniert. Weil ich glaube schon, dass es im russischen Kalkül harte Sanktionen der USA gilt es zu verhindern. Nicht möglicherweise während der, weil die solche harten Auswirkungen auf die russische Wirtschaft dann hätten, sondern weil es dann signalisieren würde, dass die USA sich gedreht haben. Mhm. Und das gilt es zu verhindern. Und bei uns zielt er auf Ermattung.
Und die Brotkrumen, sind das dann diese Schmeicheleien und zu sagen, Trump ist ganz toll oder was für Brotkrumen?
Die Schmeicheleien, dann die Bereitschaft, sich zu erklären, zu einem Treffen in Alaska zu kommen, ja, dann so anzudeuten.
Wobei natürlich man auch sagen muss, das ist eine große Bereitschaft, wenn einem so ein roter Teppich ausgerollt wird.
Absolut, aber wenn Putin kein Interesse an einer Lösung dieses Krieges hat, dann muss er auch nicht nach Alaska kommen. Aber er kommt nach Alaska, Trump kann sich irgendwie ins Bild setzen. Natürlich wird Putin aufgewertet, das wissen die im Kreml. Aber sie zögern halt diesen ganzen Prozess hinaus, dass Trump dann doch vielleicht möglicherweise eine härtere Position einnimmt.
Ein Vorkommnis, auf das wir jetzt schon stark geschaut haben, weil es jetzt 10 Tage her ist, das ist der Drohnen, das Eindringen der, ich glaube, wir können sagen, russischen Drohnen, dieser Geran-Drohnen im polnischen Luftraum. Jetzt mit dem Blick zurück auf die vergangenen 10 Tage, wie bewertest du das? Ist das der Test? Ist das ein Test von Putin? Ist das so ein warnender Finger? Guck mal, das können wir. Oder wie schätzt du das ein? Was ist deine Bewertung?
Also da wir ja dann nochmals Drohnen im polnischen Luftraum vor 3 Tagen gehabt haben, ist das meines Erachtens ist es sozusagen ein Signal an Europa. Das Signal nämlich, wir können, wenn wir wollen. Es ist ein Test gewesen, zu gucken, wie funktioniert das eigentlich, wenn 5 dieser Geran-Drohnen waren ja wohl auf dem Weg in diese polnische Stadt, deren Namen ich nicht aussprechen kann, wo der Logistik-Hub der NATO ist, ne? Also konnte man davon ausgehen vielleicht, dass da Luftverteidigung hochgefahren wird und daraus gewinnt man Informationen, wie funktioniert das eigentlich. Und es zeigt natürlich, und ich glaube, das ist auch die Intention, zu sagen, ihr seid gegen Drohnen relativ wehrlos, weil ihr sozusagen die Riesenkeule rausholen müsst. Also Berechnungen sagen ja, 19 Millionen Euro hat dieser Einsatz gekostet, um 100.000 Dollar oder 100.000 Euro Drohnen abzuschießen. Das steht natürlich in keinem Verhältnis. Und jetzt muss man sich mal überlegen, und das ist das Signal, was macht ihr eigentlich, wenn da 250 Drohnen reinfliegen?
Ich glaube, dass sich das die NATO-Planer mit ganz kaltem Schweiß auch fragen. Und wir haben ja vor einer Woche am vergangenen Freitagabend auch den NATO-Generalsekretär gehört, wie er rausgekommen ist und gesagt hat, so die NATO wolle jetzt an der Ostflanke die Drohnenabwehr verstärken.
Ja, und das dauert aber alles. Und in der Zwischenzeit sozusagen, die Financial Times hat jetzt irgendwie vor ein paar Tagen geschrieben, das könnte so ein Pearl Harbor-Moment werden. Mhm. Und das ist natürlich in dem Sinne, ist es sehr übertrieben, aber diese Idee dahinter, die völlige Überraschung, von Drohnen übermannt zu werden und nicht in der Lage zu sein, diese Drohnen dann alle herunterzuholen, das ist sicherlich, was NATO-Planer jetzt gerade beschäftigt.
Und das war ja offensichtlich.
Ja.
Also, weil es gab ja zwischendurch noch die Überlegung, dass die NATO die zum Teil vielleicht nicht runtergeholt hat, weil sie mitbekommen hat, das sind diese Decoy-Drohnen, also die halt nicht bewaffnet sind und nicht gefährlich sind. Ich habe aber den Eindruck, sie waren vielleicht überfordert.
Also was wir wissen, ist sozusagen, dass diese Koordinierung in Polen jetzt nicht so reibungslos zunächst einmal ging. Ne? Also da gab es schon Probleme und das ist genau das, was sich die Russen dann gut anschauen, weil sie daraus natürlich Informationen bekommen über diese ganzen Prozesse, die bei der NATO dann ablaufen.
Was ich jetzt interessant fand, am Donnerstag haben sich ja der polnische und der ukrainische Verteidigungsminister getroffen und ein Abkommen unterzeichnet. Da geht es darum, dass die Ukrainer den Polen Drohnen abwehren. Beibringen. Ist das der richtige Weg? Also sollte nicht nur Polen und die Ukraine so einen Vertrag aufsetzen, sondern auch Rumänien und die Ukraine, wir und die Ukraine?
Ja, also es ist ja generell so, dass wir in vielen Sachen von den ukrainischen Streitkräften lernen können. Und definitiv in der ganzen Drohnenthematik können wir von denen mehr lernen als die von uns. Für die Bundeswehr wäre nur natürlich das Problem, also da kann man darüber reden, wie wehren wir Drohnen ab, wenn wir irgendwie in Polen sind und den Polen dabei helfen. Wir sollten erstmal bei uns die rechtlichen Grundlagen dafür schaffen und zwar eindeutig schaffen, dass überhaupt Drohnen runtergeholt werden können, wenn sie in dem deutschen Luftraum sind. Das ist ja mit diesem Gesetz sozusagen, wenn es eine besondere Bedrohung darstellt bei der kritischen Infrastruktur, wo man sich fragt, ja, ab wann stellt das eine besondere Bedrohung dar? Das ist ja sehr wischiwaschi geregelt und ich glaube, man muss jetzt einfach realisieren, dass man hier zu eindeutigeren und klareren rechtlichen Grundlagen kommen muss und dann könnten uns die Ukrainer darin auch ausbilden, ja.
Ja, es gab ja das Gesetz der Ampel, den Gesetzentwurf.
Genau.
Der ist ja dann, wie das immer so schön heißt, der Diskontinuität zum Opfer gefallen. Also dadurch, dass die Ampel gescheitert war. Dann ist natürlich auch die Frage, wenn man auf Deutschland guckt, mit was würden wir denn die Drohnen runterholen?
Momentan mit nichts, deswegen müssten wir das Zeug uns beschaffen. Und ich glaube, auch da sozusagen ist eine engere Kooperation mit der ukrainischen Drohnenindustrie bitter nötig. Weil die sind wirklich technologisch an der vordersten Front, weil sie halt mit dieser Problematik seit einem Jahr oder anderthalb Jahren kämpfen. Und da können wir viel lernen davon.
Wir hatten Gepard, das waren ja so unsere Flugabwehrpanzer, die ja ausgemustert worden sind 2012 von der Bundeswehr und auch ja einen guten Job gemacht haben, offenbar in der Ukraine. Jetzt sollen die Sky Ranger kommen von Rheinmetall, so ein Nachfolger und also viel fähiger soll der sein, als erstes in die Ukraine und bei uns 2027?
Ich glaube 27, ja. Also Sky Ranger ist ja für den Nahbereich. Ich glaube, dessen Abdeckung ist 4 bis 6 Kilometer. Jetzt muss man aber auch ganz ehrlich sagen, wie viele Sky Ranger wollen wir denn haben? Bei unserem Territorium. Also so viele können wir gar nicht haben. Ne? Also Sky Ranger ist wichtig und ich finde, er soll halt in großer Stückzahl produziert werden. Aber wir müssen natürlich auch viel mehr in dieser Frage elektromagnetische Kriegsführung operieren, weil das effektiver ist und wir sind halt einfach zu groß, um das ganze Land mit Sky Ranger zuzupflastern, sodass große Teile dieses Territoriums verteidigt werden können gegen Drohnenangriffe.
Hast du denn jetzt mal in den vergangenen Tagen mit Bundeswehrleuten gesprochen, so am Rand, wo du dir einen Eindruck verschaffen konntest, wie dieser Drohnen, ich will es nicht Beschuss nennen, aber wie diese Drohnen im polnischen Luftraum bei denen gewirkt haben?
Also es gab ein paar Gespräche, die ich geführt habe und letzten Endes war die einhellige Auffassung, diese Gespräche haben gezeigt, militärisch gesehen, was wir für Lücken haben. Ja.
Ich möchte mit dir noch auf ein anderes Thema gucken und zwar am vergangenen Freitag hatte das russische Militärmanöver Sapat begonnen, das ja wesentlich kleiner ausgefallen ist als das Sapat-Manöver vor 4 Jahren, was ja die Vorbereitung war, letztendlich für den russischen Großangriff auf die Ukraine. Und jetzt haben ja 4 Jahre später die Russen das zusammen vor allem mit den Belarussen gemacht und ich glaube vor 4 Jahren waren es 200.000 Soldaten und jetzt, da wollte ich mit dir drüber sprechen, was ist jetzt so, ich glaube, das Manöver ist wieder vorbei. Ja. Was sind so deine Punkte, die du daraus mitnimmst, aus dem, was du mitbekommen konntest? Weil sie haben ja durchaus auch Militärbeobachter zugelassen.
Ja, das eine ist, ich meine, das ganze Szenario, das war natürlich eine Abwehr eines Angriffes, der auf Belarus durchgeführt wird. Und ich meine, es ist ja nicht, man muss ja kein Raketenwissenschaftler sein, wer den Angriff da durchgeführt hat.
Das Sapat heißt ja Westen.
Genau. Das Zweite ist, ich glaube, das ist natürlich auch ein Signal, dass obwohl man so stark in der Ukraine gebunden ist, man noch die Kapazitäten hat, wie viel, 13.000 Russen letzten Endes zu einem Manöver nach Belarus zu schicken, mit dem Abschuss von Raketen. Das war jetzt alles jetzt nicht, wo man sagen musste, wow, wir wussten nicht, dass sie das haben und das ist jetzt eine neue Art von Bedrohung. Aber wenn man diese Videos gesehen hat, wo man diese Iskander-Rakete einfach auf einer Straße alle 150 Meter oder sowas, diese Launcher da positioniert, das sind alles natürlich Signale an uns. Also das sind Signale an uns, wir haben die Fähigkeiten, wir sind jetzt nicht erschöpft, weil wir in der Ukraine total gebunden sind. Da sind sehr viele politische Signale und ich glaube, das ist auch gut gesendet worden, das muss man einfach sagen.
Es war ja der Schwerpunkt nicht Panzer, sondern genau, was du gesagt hast, Raketen, auch die Oreschnik, die ja bisher einmal von den Russen getestet wurde, also in Anführungszeichen, aber ich sehe, du möchtest was sagen.
Ja, bei der Oreschnik bin ich mir da nicht sicher. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Oreschnik wirklich zum Einsatz gekommen ist. Es gibt da unterschiedliche Informationen. Es gibt die offiziellen Statements, wo die Oreschnik erwähnt wird, aber letzten Endes über dieses offizielle Statement habe ich nichts gesehen. Was darauf hindeuten lässt, dass die Oreschnik wirklich verwendet wurde.
Und von der Ausrichtung her des Manövers hatte ich den Eindruck, es ging zu zeigen, Belarus und Russland sehr nah beieinander. Richtig. Und auch was den Einsatz von Nuklearwaffen angeht, da haben wir ja die Belarussen jetzt mit im Boot und das üben wir mal ein bisschen.
Genau, richtig. Es ist ja so, dass die Belarussen jetzt russische Nuklearwaffen auf ihrem Territorium haben. Ne, da muss man ganz vorsichtig sein, weil es ist nicht so, dass Russland jetzt den Weißrussen Nuklearwaffen gibt, sondern es sind und bleiben weiterhin russische Nuklearwaffen. Sie sind nur stationiert auf dem weißrussischen Territorium. Und damit natürlich kommen sie näher an uns ran. Das ist natürlich auch ein Signal. Ne? Also der nuklearen Abschreckung, die jetzt plötzlich nicht mehr aus Russland praktiziert wird, sondern bei einem Verbündeten. Es ist diese enge Zusammenarbeit. Symbolisch sollte man nicht unterschätzen, dass da irgendwie Inder dran teilgenommen haben. Ja, also das ist auch ein Signal. Jetzt ist Indien nicht in diesem chinesisch-russischen Camp komplett, aber es ist natürlich ein Signal, dass das weitaus breiter ist, dieses Manöver, als jetzt nur Belarus und Russland. Von daher sind dann eine ganze Reihe, glaube ich, von aus russischer Perspektive wichtige Signale an die NATO gesendet worden.
Und Sie haben ja einige Militärbeobachter eingeladen, Sie haben auch einige westliche Journalisten eingeladen. Ich fand es interessant, dass die Deutschen wohl auch eingeladen worden waren, aber abgelehnt haben, eben mit dem Verweis auf den russischen Überfall der Ukraine. Findest du das die richtige Entscheidung?
Ich bin da nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war. Auf der einen Seite muss man sagen, Militärbeobachter werden eingeladen, um Transparenz zu schaffen, natürlich. Sie sehen aber nur begrenzt Dinge, also die können sich ja da nicht frei bewegen. Sie sehen sozusagen nur einen Ausschnitt aus dem Szenario. Und von daher glaube ich, dass es wäre ein falsches Signal möglicherweise gewesen, wenn man jetzt dahin gegangen wäre, weil es wäre ein Signal der Normalisierung der Beziehungen gewesen. Und ich glaube, das sollten wir nicht geben. Ja, die Amerikaner waren da, also zwei Amerikaner, wenn ich das richtig sehe, waren da. Und das ist ja genauso der Punkt, wenn man sich anschaut, die Amerikaner haben die Sanktionen gegen die belarussische Fluggesellschaft gelockert. Sie sind mit Belarus in intensiven Gesprächen. Aus amerikanischer Perspektive ist es nämlich genau das gewesen. Wir normalisieren da Beziehungen. Und wenn wir jetzt Militärbeobachter dahinschicken zu so einem Manöver, dann geben wir genau das gleiche Signal. Wir normalisieren die Beziehungen. Und ich glaube, das ist falsch.
Und hast du den Eindruck, die USA normalisieren die Beziehung oder versuchen die Beziehung zu normalisieren mit Russland oder mit Belarus? Weil es ja auch diesen Gefangenen, nicht Austausch, aber Belarus hat 50 Gefangene freigelassen, an denen die Amerikaner Interesse hatten. Und du hattest jetzt ja immer wieder so belarussisch-amerikanische Kontakte.
Ich glaube, das ist der Umweg zur Normalisierung der Beziehungen zu Russland. Also zunächst einmal mit dem kleineren russischen Partner oder Verbündeten die Beziehungen zu normalisieren, um dann in dem nächsten Schritt das auch mit Russland zu machen. Natürlich gibt es ein spezifisches amerikanisches Interesse. Und man darf ja auch nicht vergessen, Lukaschenka ist ja nicht dumm. Also der macht ja schon seit Jahren, sozusagen schwört er auf die unverbrüderliche und unverbrüchliche Solidarität mit Russland und gleichzeitig versucht er aber immer, sich nicht komplett in die Abhängigkeit von Russland zu begeben, indem er seine Fühler ausstreckt, früher zur Europäischen Union und dann heute zu den USA. Also da kommen so mehrere Gemengelagen zusammen.
Wenn du jetzt auf die nächsten Monate schaust, worauf achtest du? Weißt du, wo wäre etwas, wo du sagst, oh, wenn das passiert, da werde ich aber sehr aufmerksam?
Ich glaube, da gibt es nichts, wo ich sehr aufmerksam werden würde. Ich glaube, es sind zwei Sachen, die man im Blick halten sollte. Das eine ist die Konzentration russischer Truppen, jetzt nochmal die Zusammenziehung russischer Truppen, die darauf hindeuten, dass es halt eine Herbstoffensive geben wird. Und da stellt sich die Frage, wird die genauso erfolgen wie die Sommeroffensive, die ja nicht eine klassische Offensive war, sondern in meiner Interpretation hat man im Sommer versucht, überall Schwachstellen in der ukrainischen Verteidigung zu finden, um zu sehen, wo man durchbrechen kann. Wird diese Herbstoffensive genauso sein oder wird es eine klassische Offensive sein mit Schwerpunktsetzung, Pokrovs zum Beispiel, und den Versuch, da Dinge zu erobern? Und der zweite Punkt ist, und da kommen wir jetzt in diese Phase, die Ukrainer konzentrieren sich ja sehr stark momentan auf die Zerstörung der russischen Öl- und Gasindustrie. Und sie sind ja nicht unerfolgreich damit. Und die Nachrichten, die wir aus Russland bekommen, das ist ja Benzinknappheit und so weiter. Alles nichts, von dem ich sagen würde, was momentan wirklich den Russen massiv schadet, weil dafür haben sie noch Reserven. Aber wenn die Flamingo, diese Rakete jetzt mit 3000 Kilometer Reichweite und die ukrainische Rakete mit 3000 Kilometer Reichweite und einem 1100 Kilogramm Sprengkopf, wenn die wirklich das hält, was sie verspricht und in der Menge produziert wird, dann ist die interessante Frage, inwieweit werden die Ukrainer wirklich in der Lage sein, hier noch mehr so zu zerstören, der russischen Infrastruktur, um dann wirklich Schäden in dieser russischen Öl- und Gasindustrie herbeizuführen. Und gleichzeitig auch möglicherweise gehärtete Ziele, was Kommandozentralen anbelangt, Munitionsdepots und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind so zwei unterschiedliche Ebenen, auf die man gucken muss, weil ich glaube, oder ich würde sagen, der Krieg findet gerade auf zwei unterschiedlichen Ebenen statt. Also während die Russen versuchen, im Donbass massiv voranzukommen, versuchen die Ukrainer im Donbass natürlich die Front zu halten. Aber sozusagen ihr Schwerpunkt in Anführungszeichen, liegt in der Zerstörung russischer Infrastruktur.
Also wir warten einfach weiter ab.
Ich glaube, wir werden keine diplomatische Bewegung sehen. Wir müssen uns damit abfinden, dass dieser Krieg auch dieses Jahr nicht zum Ende kommen wird.
Das letzte Mal, dass wir uns getroffen haben, war am vergangenen Freitag. Da ging es auch um dein Buch, Wenn Russland gewinnt. Und zwar hast du in deinem Buch geschrieben, in diesem Szenario, dass Russland gewinnen würde, dass diejenigen, die sich in Deutschland sehr deutlich für eine Unterstützung der Ukraine ausgesprochen haben, die auch die Erklärer des Ukraine-Kriegs sind, beziehungsweise des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Also dass so Leute wie du, die viel in Talkshows eingeladen werden und in Interviewsendungen sind, dass die irgendwann zu den Buhmännern werden könnten, weil sie die Kriegstreiber waren. Siehst du schon irgendwas davon?
Ja, das ist ja die ganze Zeit so. Also es ist ja das Witzige, dass man diejenigen, die hier in Deutschland dafür plädieren, dass man militärisch so stark werden muss, dass es Russland abschreckt, anzugreifen, bereits ja jetzt als Kriegstreiber geframed werden. Eigentlich schon seit 3 Jahren, aber das wird jetzt immer stärker. Und natürlich ist es so, dass diese Leute irgendwann mal noch stärker in die Ecke gestellt werden, weil man versucht ja Schuldige zu finden, dass man die letzten 3 Jahre sozusagen so eine Politik in der Bundesrepublik Deutschland betrieben hat. Und da ist es halt einfach, auf die Schwächsten in dieser Kette einzuprügeln, Schwächsten wirklich in Anführungszeichen, diejenigen, die halt diesen Krieg erklärt haben und die sich dafür ausgesprochen haben, dass man halt die Ukraine stärker unterstützt, weil es im deutschen und im europäischen Interesse ist.
Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns wieder Teile dieses russischen Kriegs gegen die Ukraine zu erklären und dass du hier uns im Studio, im ARD-Hauptstadtstudio besucht hast.
Ich danke für die Einladung.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag, also wie gewohnt. Feedback und Kritik zur Sendung wie immer per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Kai Küstner
und Anna Engelke. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Was läuft vor und hinter den Kulissen der Bundespolitik? Das hört ihr jeden Freitag im Podcast Berlin Code. Die wunderbare Linda Zervakis spricht mit meinen Kollegen hier im ARD-Hauptstadtstudio über das, was im Berliner Regierungsviertel passiert. In dieser Woche Sonderfolge live. Dortmund, Anfänger und ein großer Kanzler. Diese Sonderfolge haben wir vor Publikum aufgenommen, Anfang der Woche aus der Dachlounge des RBB hoch über Berlin. Also, falls ihr noch kein Abo habt, Berlin Code jeden Freitagnachmittag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.